Es braucht die Mädchen, es braucht die Frauen, weil sonst die Wirtschaft auch nicht entsprechend sich positiv entwickeln kann in einer Volkswirtschaft.
Unser heutiger Gast beschäftigt sich mit Intelligenz, Begabung und der Frage, wie Menschen ihre eigenen Stärken wirklich entdecken können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten von Zukunft MINT gestalten. Ich bin Therese Niss, ich bin Vorständin der Mintality Stiftung und heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, nämlich Professor Dr. Aljoscha Neubauer. Er ist Psychologe und Intelligenz- und Begabungsforscher. Schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung, freue mich sehr.
Bevor wir ins Gespräch starten, bitten wir unsere Gäste immer, sich kurz vorzustellen. Darf ich dich auch bitten?
Ja, also Aljoscha Neubauer, das hast du schon gesagt, Professor für differenzielle Psychologie an der Uni Graz. Und differenzielle Psychologie, das ist so, da geht es um die Unterschiede zwischen den Menschen, um Charakter, Temperament, Begabungen, also was uns unterschiedlich macht, was die Ursachen sind, aber auch was die Folgen sind. Das ist so das Hauptforschungsgebiet und da habe ich sozusagen verschiedene Teilthemen und einen Schwerpunkt ist eben Begabungen, Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt.
Perfekt. Du bist zur Vorstellung noch ganz kurz, du unterrichtest in Graz an der Universität. Sonst noch irgendetwas hinzuzufügen?
Hinzuzufügen wäre allenfalls, dass ich derzeit auch Mitglied im Qualitätssicherungsrat für die Pädagoginnenbildung bin und da zuständig sozusagen für den Bereich künstliche Intelligenz. Also wie bringen wir den Bereich künstliche Intelligenz und Medienbildung, Mediensozialisation, wie bringen wir den an die Schule? Und da ging es jetzt eben auch sehr viel um die neuen Curricula für die Lehramtsstudien, wo wir mit einem GutachterInnen-Team dann tätig waren, sozusagen zu schauen, dass die neuen Curricula da entsprechend verankert, künstliche Intelligenz dort verankert wird. Das war sozusagen ein wesentlicher Punkt, ja.
Das ist wahrscheinlich Stoff für einen eigenen Podcast, füllt sicherlich eine Folge. Wir wollen uns ja heute eher noch um das Thema Begabung, Interessen und dann vor allem auch das Thema Berufsorientierung widmen. Vielleicht beginnen wir mit einer persönlichen Frage. Wie bist du eigentlich zur Psychologie und vor allem im Speziellen zur Intelligenzforschung gekommen?
Ja, zur Psychologie bin ich gekommen eigentlich durch das Role Model, durch das Vorbild meiner Philosophie-Psychologie-Lehrerin an der Schule, am Gymnasium, am Akademischen Gymnasium in Graz, wo ich maturiert habe. Die Professor Schabiner, die hat mir das Fach so nahe gebracht, dass ich dann entschieden habe, Psychologie zu studieren. Und zur Begabungsforschung bin ich eigentlich erst im Laufe des Studiums gekommen. Da hat mich dann irgendwann, bin ich über eine Studie gestolpert. Ich habe sozusagen neben dem Studium auch schon als sogenannte wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet. In der Abteilung für Neuropsychologie hat mich also auch viel mit Gehirnforschung beschäftigt und bin da auf eine Studie gestoßen, die versucht hat, anhand von bestimmten Parametern aus dem EEG, also aus der Gehirnstrommessung, Intelligenz abzuleiten. Nämlich sozusagen, wie schnell Informationen im Gehirn verarbeitet werden, das korreliert mit Intelligenz. Und das war dann das Thema, mit dem ich mich auch in weiterer Folge 2 Jahrzehnte beschäftigt habe, nämlich mit den neurobiologischen Grundlagen der Intelligenz, also Gehirnaktivierung, Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn und diese Dinge.
Und jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, und war der Wunsch Psychologie oder war das eher interessensgeleitet oder begabungsgeleitet oder beides?
Ich würde sagen, es war beides. Also ich habe bei meiner mündlichen Matura tatsächlich auch bei der PP-Matura Philosophie Psychologie habe ich dann von der Kommission auch ein besonders positives Feedback bekommen und die haben gesagt, also das war wäre wohl außergewöhnlich gewesen, wie ich dort agiert hätte. Das war das Begabungshackerl. Also das war eine Wechselwirkung zwischen Begabung und Interesse. Ja.
Vielleicht schauen wir noch ein bisschen näher auf das Thema Intelligenz. Viele Menschen verbinden damit ja einfach mal, ich sage mal, schlau sein. Wie definiert man Intelligenz aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, Intelligenz ist ein Sammelsurium, wenn man so will, aus verschiedenen Teilfähigkeiten. Wir nehmen so drei große Faktoren an, nämlich sprachliche, verbale Fähigkeiten, numerisch-rechnerisches Denken und räumlich-visuelle Fähigkeiten. Das sind so die drei Grundkomponenten. Grundsätzlich geht es aber eben um die Fähigkeit, Probleme zu lösen, kognitive Probleme zu lösen, um Denkfähigkeit, vor allem aber auch um Lernfähigkeit und Schnelligkeit des Lernens, also wie schnell man neue Informationen aufnehmen kann und verarbeiten kann. Ja, und wie schnell man gewissermaßen Dinge durchblickt oder versteht, logische Strukturen versteht, das ist alles Reasoning, induktives, deduktives, schlussfolgerndes Denken, das sind so die Kernelemente auch der Intelligenz, der kognitiven Intelligenz.
Wir sind ja hier sozusagen auch sehr stark angelehnt an den MINT-Bereich. Könnte man dann sagen, im MINT-Bereich muss man, ich sage jetzt nicht speziell schlau sein, aber ist eben dieses Thema, diese unterschiedlichen Kognitionen besonders wichtig?
Also es gibt schon Vergleichsstudien, die zeigen, dass Studierende oder AbsolventInnen aus MINT-Fächern im Schnitt recht hohe IQs haben. Also eigentlich braucht man schon eher eine überdurchschnittliche Intelligenz, um in diesen Fächern, sage ich mal, akademische Berufe auszuüben. Im Bereich Lehrberufe muss das vielleicht dann nicht so sein. Aber es spielen natürlich schon vor allem eben die numerisch-mathematische Teilfähigkeit der Intelligenz eine Rolle. Einerseits für praktisch alle MINT-Bereiche und andererseits für manche MINT-Bereiche auch die räumlichen Fähigkeiten, also das räumliche Vorstellungsvermögen, das mentale Rotieren, wie wir es nennen. Das ist dann für manche Fächer wie Architektur beispielsweise oder Maschinenbau. Da muss man eben auch Dinge sich räumlich vorstellen können.
Das ist
für
der darstellende Geometrie.
Darstellende Geometrie, ja. Genau. Also das ist für manche der MINT-Fächer auch wichtig.
Ein Teil deiner Forschung beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Kreativität und, wie du schon gesagt hast, auch Problemlösefähigkeit. Das sind Fähigkeiten, die wir im MINT-Bereich auch immer als besonders wichtig kommunizieren. Welche Rolle spielen diese Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, neben der klassischen Intelligenz? Und was mich dazu vielleicht noch interessiert, kann man Kreativität lernen?
Also Kreativität kann man vermutlich, ist mehr erlernbar als Intelligenz. Okay. Kreativität hat mehr zu tun, ist weniger, ein weniger stabiles Merkmal als Intelligenz. Wir wissen auch aus verhaltensgenetischen Studien, dass die Erblichkeit, also der genetische Einfluss bei der Kreativität deutlich geringer ist als bei der Intelligenz. Und es spielen halt so Randbedingungen, förderliche oder hinderliche Bedingungen eine Rolle. Also unter welchen Bedingungen man besonders leicht kreativ sein kann. Da geht es vor allem um die Tatsache, dass man seine guten Ideen, seine Aha-Erlebnisse oft in Situationen hat, die eigentlich, wo man nicht aktiv daran denkt, sondern wo man annimmt, da hat was inkubiert und in einer entspannten Situation unter der Dusche oder im Bett oder beim Wandern kommen einem dann auf einmal die kreativen Problemlösungen, obwohl man gerade nicht aktiv daran denkt.
Aber das hat wahrscheinlich als Voraussetzung, dass man sich in diesem Bereich lang eingearbeitet hat, relativ profund ist etc. Und aus dem ergibt sich dann, ich sage jetzt einmal, auch ein bisschen die Kreativität.
Absolut. Man nimmt sogar eine 10-Jahres- oder 10.000-Stunden-Regel an, auch für die Kreativität. Und vor allem ein anderer Aspekt in der Kreativitätsforschung ist ja das Konzept des Flow von Mihaly Csikszentmihalyi. Und wo man annimmt, also in den Flow kommt man nur, wenn man über eine profunde Expertise verfügt. Also da muss man in einem Fach wirklich eine solide Wissensbasis haben. Erst dann hat man die Chance, sozusagen in den Flow. Sprichwörtlichen Flow zu kommen und damit vielleicht dann was Außergewöhnliches zu schaffen.
Eine Frage, die uns auch beschäftigt oder die mich jetzt auch besonders interessiert, ist gerade nämlich auch im MINT-Bereich, wie viel vom Erfolg ist Begabung und wie viel ist eben auch sozusagen Training, Übung, eben diese 10.000-Stunden-Regel. Ist da der MINT-Bereich anders?
Also Das ist tatsächlich schwer auseinanderzuhalten, weil da viele Störfaktoren sozusagen in der Forschung hineinkommen. Aber es ist im MINT-Bereich, würde ich schon sagen, was wir vorhin gesagt haben, also es braucht schon eine überdurchschnittliche Intelligenz oft. Der Begabungsanteil ist da vielleicht etwas höher. Über alle Fächer hinweg, würde ich sagen, sind berufliche Achievements, berufliche Erfolge, so halb Begabung und Lernen, Wissen, Expertise. Im MINT-Bereich ist es vielleicht etwas mehr Begabung, 60-40 oder so. In anderen Fächern wiederum spielt Erfahrung und Wissen eine größere Rolle. Da ist es vielleicht 40-60. Aber es ist, glaube ich, selten außerhalb dieses Verhältnisses von 40-60 oder 60-40. Meistens ist es so halb, nimmt man an.
Das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie im Sport. Um Spitzenleistungen zu vollbringen, muss man einigermaßen oder sollte man begabt sein. Aber auch der Begabteste ohne Übung und Training wird nicht.
Ja, die Begabung ist letztlich, so wie manche KollegInnen immer wieder sagen, das ist eigentlich das Grundkapital, mit dem man startet. Aber wenn man das Grundkapital nicht investiert, dann bekommt man nicht mehr heraus. Mhm. Und da spielen dann natürlich schon auch Persönlichkeitsfaktoren, Selbstdisziplin, Selbstwirksamkeit, sozusagen Ausdauer, Durchhaltevermögen und Begeisterung spielt dann schon auch eine Rolle. Ne? Also Persönlichkeit kommt dann ins Spiel und macht aus diesem Grundkapital dann eine höhere Leistung oder hohe Leistung.
Das ist ja fast ein bisschen wie das Gleichnis von den Talenten. Ne?
Ja, genau.
Kommen wir vielleicht ein bisschen noch stärker zu dem Thema auch Berufsorientierung. Du hast ja das Buch geschrieben, Mach, was du kannst, wo du auch viele von diesen Thesen auch erörterst. Und es gibt ja auch ein Workbook dazu, wo es unterschiedliche Tests gibt, um zu sehen, wo seine Begabungen liegen. Sehr spannend, kann ich wirklich empfehlen. Was war deine Motivation, das Buch überhaupt zu schreiben und vor allem auch das Workbook dazu?
Also das Ursprungsbuch, 2018 erschienen, Mach, was du kannst, da bin ich auf die Idee gekommen, auf Basis der Lektüre eines Artikels, einer Meta-Analyse, genau genommen einer sogenannten Metasynthese, nämlich eine Meta-Analyse über Meta-Analysen, das gibt es auch schon, wo man also viele Studien aggregiert hat und wo sich gezeigt hat, dass Menschen erstaunlich schlecht über ihre Begabungen Bescheid wissen. Und tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen Selbsteinschätzungen von Fähigkeiten, von Begabungen und objektiv gemessenen, entweder mit Tests, aber auch objektive Daten aus dem Sport oder Einschätzungen von Trainern und Coaches und so weiter oder von Musiklehrern, sind die Zusammenhänge erstaunlich niedrig, statistisch gesehen im Mittel nur 0,3 über viele verschiedene Domänen hinweg, sodass offensichtlich viele Menschen gar nicht so genau wissen, wofür sie eigentlich geeignet sind und sich zum Teil dann vielleicht auch für andere Dinge interessieren, als für die sie eigentlich geeignet wären, weil wir wissen auch, dass Begabungen und Interessen eigentlich erstaunlich niedrig korrelieren, auch nur 0,2, 0,3, 0,4. Und sodass klar ist, also das Interesse geht nicht automatisch dorthin, wo man begabt ist, sondern es gibt immer wieder doch manchmal deutliche Fehlannahmen darüber, was man machen sollte beruflich. Und ja, aus diesem Missverhältnis und den Faktoren, die dazu beitragen, zu diesen Fehleinschätzungen, damit habe ich mich die letzten Jahre intensiv beschäftigt, wissenschaftlich und dann eben auch in Form dieser zwei Bücher. Das zweite Buch, das war dann eine Idee auch vom Verlag, weil sich das erste doch ganz gut verkauft hat und auch über einen längeren Zeitraum verkauft hat, dass sie gesagt haben, ja, könnte man nicht ein Workbook dazu machen, sozusagen mit ausführlichen Tests und wo man sich dann selber testen kann und sowohl Begabungen, Interessen, aber auch Persönlichkeitsmerkmale, Charaktermerkmale, die natürlich auch als dritte große Komponente auch eine Rolle spielen für den beruflichen Erfolg. Man sagt, die Begabung spielt eigentlich die meiste Zeit eine Rolle. Die Interessen interessanterweise können sich auch mehr verändern, sind flexibler gewissermaßen. Also ich kann auch mein Interesse in eine Richtung leichter entwickeln. Meine Begabung ist eigentlich mit dem Erreichen des Erwachsenenalters mehr oder weniger fixiert. Und die Persönlichkeit, die kommt längerfristig ins Spiel. Also die Persönlichkeit kann sozusagen oft erst nach 5 bis 10 Jahren wirkt sich die Persönlichkeit aus. Und wo man manchmal sogar sagt, ja, Leute mit einer toxischen Persönlichkeit, Narzissten zum Beispiel, die sind am Anfang sehr überzeugend, aber nach 5 bis 10 Jahren kommt man dann drauf, eigentlich kann man mit denen nicht gut zusammenarbeiten. Ne? Also Persönlichkeit ist sozusagen etwas, was sich erst langfristig durchsetzt, ist aber auch wichtig. Ganz einfach als Beispiel zu nennen, Extraversion, Introversion. Wenn ich super extravertiert bin und den ganzen Tag vorm Computer sitzen soll, werde ich nicht glücklich werden. Wenn ich introvertiert bin und im Front Office arbeiten muss, wird mich das auch nicht glücklich machen. Und insofern muss der Job auch zur Persönlichkeit dazu passen.
Das ist spannend. Und bevor wir dann vielleicht auch noch ein bisschen näher auf die eigenen Stärken eingehen, doch trotzdem nochmal zu diesem Thema eher Eignung als Neigung. Ja, das ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, so zu vielen Meinungen kontraintuitiv, weil die meisten sagen, du sollst das machen, was dir Spaß macht. Und wenn man Freude hat, dann ist man besser etc. Warum ist Eignung so wichtig? Führt es schneller zum oder führt es besser zum Erfolg?
Ja, besser und auch schneller. Der Punkt ist der, dass ich denke, dass gerade in der heutigen Zeit, wo insgesamt das berufliche Leben schnelllebiger geworden ist und viele Menschen nicht mehr ihr Leben lang im ein und demselben Beruf tätig sein können, geht es auch darum, wie schnell kann ich denn neues Wissen erwerben, wie schnell kann ich neue Fähigkeiten oder Fertigkeiten erlernen. Und wie eingangs gesagt, Intelligenz ist eben auch Geschwindigkeit des Lernens, sozusagen Dinge schneller zu erfassen, zu begreifen und umsetzen zu können. Und daher spielt die Intelligenz sozusagen eine zunehmend größere Rolle, sogar in unserer schnelllebigen Welt heutzutage, als das vielleicht früher noch der Fall war.
Aber das muss ich jetzt fragen, was mache ich, wenn ich nicht intelligent bin?
Wenn ich den entsprechenden Job finde, es gibt ja nicht nur die kognitive Intelligenz, sondern auch sowas wie soziale oder emotionale Intelligenz, wobei da streiten sich die PsychologInnen in der Wissenschaft darüber, ob das wirklich Intelligenz ist oder ob man das Intelligenz nennen sollte. Tatsache ist aber, es gibt auch eben soziale und emotionale Kompetenzen und das eine hat mit dem anderen relativ wenig oder kaum etwas zu tun. Soziale Kompetenzen korrelieren kaum mit kognitiven Kompetenzen, sodass es dann auch darum geht, ob man sozusagen eher einen Schwerpunkt im kognitiven Bereich hat und in welchem kognitiven Bereich, eher räumlich, mathematisch, numerisch oder sprachlich, oder ob man eher im sozialen Kontext oder auch im Bereich der Kreativität eher seinen Schwerpunkt hat. Und die Chancen, beruflich erfolgreich zu werden, sind einfach größer, wenn ich mich an meiner Begabung orientiere. Ich kann natürlich auch sagen, die Begabung ist mir egal. Aber das bedeutet, ich kann vielleicht nicht so viel oder in nicht so kurzer Zeit so viel erreichen. Wenn ich jetzt sage, meine beruflichen Ambitionen sind mir ohne dies nicht wichtig, ist für mich, dass mich das super interessiert und ich muss jetzt nicht die große Karriere machen, dann kann ich auch sagen, okay, ich muss jetzt nicht super begabt sein für etwas und ich folge wirklich meinem Interesse. Je höher aber die, sage ich mal, Karriereaspirationen, desto eher sollte man sich an seiner Begabung orientieren.
Jetzt muss ich natürlich, um mich auch an meinen Begabungen zu orientieren, muss ich meine Stärken oder Begabungen ja auch kennen. Jetzt ist das, glaube ich, auch eine Hypothese von dir und ich stimme dir auch zu, die meisten Menschen kennen viel zu wenig ihre Stärken. Wie lerne ich meine Stärken oder meine Talente kennen?
Ja, zum einen über psychologische Tests, zum einen sozusagen in dem Workbook haben wir eine Reihe von Tests. Das sind natürlich relativ kurze Tests, eher sozusagen Screening-Tests, würden wir sagen. Am besten ist natürlich, man geht tatsächlich zu einer Begabungsuntersuchung, Begabungstestung bei PsychologInnen. Es gibt ja in manchen Bundesländern sogenannte Talent Centers, da kann man hingehen. Es gibt niedergelassene PsychologInnen, die sowas anbieten. Ich glaube, beim Arbeitsmarktservice gibt es auch Möglichkeiten, die man da vorfindet. Personalberatungsagenturen in Deutschland machen das manchmal, Personalberatungsagenturen, die sowas, Berufsberatung auf Basis einer ausführlichen Talentetestung, aber natürlich auch Persönlichkeits- und Interessentestung durchführen. Wichtig dafür ist natürlich auch, dass man so idealerweise die persönliche Historie reflektiert. Was ist einem in der Vergangenheit leicht von der Hand gegangen? Wo hat man sich eher schwer getan? Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen kann. Aber natürlich auch, ich sage immer, andere Personen befragen, die aber natürlich alle auch gewisse Biases, sozusagen Fehlvorstellungen, verzerrte Eindrücke von einem haben können. Daher am besten möglichst viele Personen, die einen kennen, fragen, von LehrerInnen angefangen, Eltern, Freunde, Verwandte, Bekannte. Sie befragen, glaubst du, dass ich für XY begabt sein könnte? Das wäre also auch eine Übung. Aber da muss man sich halt immer bewusst sein, dass die Personen natürlich auch ihre subjektiven Verzerrungen haben können, Geschlechterstereotype mittransportieren können und sagen, ja, Mädchen oder Frauen sind für MINT-Berufe nicht geeignet. Das ist halt also auch eine Gefahr. Und die Gefahr besteht leider auch, wenn man das Internet befragt oder künstliche Intelligenzen befragt, weil wir wissen, dass die KIs halt auch Biases transportieren. Das heißt, am besten ist es wirklich, man versucht es anhand von Begabungstests und schon auch auf Basis einer Analyse seiner eigenen Lerngeschichte, dass man sich einfach überlegt, in welchen Situationen ist mir was leicht von der Hand gegangen. Und dann natürlich ausprobieren, also Schnupperlehre, an die Uni gehen. Es kann jeder, Vorlesungen sind öffentlich, da kann jeder reingehen und man kann sich das mal anhören. Also so viel wie möglich ausprobieren. Und mit Vertretern, Vertreterinnen des jeweiligen beruflichen Fachs sprechen. Wie schaut denn der Berufsalltag tatsächlich aus und ist das etwas, was mir entspricht?
Du hast schon die Lehrer und Lehrerinnen angesprochen. Da würde ich gerne noch ein bisschen nachfragen, nämlich was kann die Schule auch dabei oder was soll auch die oder was muss die Schule machen, um den Schülerinnen und Schülern dabei zu helfen, ihre Stärken kennenzulernen? Eben einerseits, welche Rolle spielen hier Pädagoginnen und auf der anderen Seite aber auch die Frage, sind sie entsprechend ausgebildet, die Stärken der Kinder zu erkennen? Ich meine, das ist natürlich eine unglaubliche Chance, wenn sie da einen Beitrag leisten können, aber ist da unsere Ausbildung ausreichend, sage ich mal?
Ich glaube nicht. Ich wäre ja persönlich der Meinung, dass es eigentlich in den letzten ein, zwei Schuljahren ein eigenes Fach, vielleicht eine Stunde in der Woche Berufsorientierung geben sollte, wo man wirklich umfassend informiert darüber, welche Gebiete es gibt, was man dafür braucht, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, was die Jobs bedeuten, eben wie der berufliche Alltag in diesen Jobs ausschaut. Dass man, ich habe das auch immer wieder angeboten bei der Schule meiner Eltern, ist immer aber nie darauf zurückgekommen. Ich habe gesagt, ich komme gerne mal und erzähle den Schülern, den 17-, 18-Jährigen, was es bedeutet, Psychologie zu studieren. Ne? Ja. Und das ist, viele Kolleginnen und Kollegen von der Uni wären bereit, gerne sozusagen einmal in die Schule zu kommen und zu sagen, ja, was bedeutet denn Psychologie oder was ist Physik oder was macht man da? Ne?
Ich meine, das ist ja etwas, in der Mittelschule gibt es das ja in der dritten und vierten Klasse ein eigenes Fach dazu. Im Gymnasium ist es wiederum fächerübergreifend und damit immer die Frage, wie sehr ist es. Aber die zweite Frage diesbezüglich ist natürlich auch hier die Frage der Ausbildung der Lehrer und der Kompetenzen in diesem Bereich. Eine Frage, die mich da auch noch zum Thema eben seine Stärken kennen und einschätzen. Viele Leute neigen ja auch dazu, sich selbst zu überschätzen oder sich falsch einzuschätzen, sagen wir es mal so. Und viele Mädchen schätzen ja auch ihre Fähigkeiten im MINT-Bereich nicht richtig ein, sage ich jetzt einmal. Was wissen wir genau dazu, beziehungsweise was können wir auch dagegen tun? Weil das ist ja, glaube ich, einer der Key-Schlüssel, um Mädchen für technische oder MINT-Berufe zu begeistern, hier ihre Selbsteinschätzung zu stärken, zu erhöhen, damit sie auch wissen, dass sie das eigentlich können.
Es gibt eben diese verschiedenen Fehleinschätzungseffekte. Der bekannteste ist der Above-Average-Effekt, dass viele glauben, sie sind besser als alle anderen in einer bestimmten Domäne. Ne? So wie ältere Männer glauben, sie sind bessere Autofahrer als alle anderen. Dann gibt es speziell den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt, wo man sagt, dieser Überschätzungseffekt betrifft vor allem diejenigen, die relativ geringe Fähigkeitsausprägung haben. Aber geschlechterspezifisch ist vor allem der sogenannte Male Hubris, Female Humility Effekt relevant, nämlich die Tendenz von Männern, sich eher zu überschätzen, männliche Hybris sozusagen, und Mädchen oder Frauen sind eher zu bescheiden und neigen dazu, gerade in MINT-Bereichen oder MINT-Begabungen sozusagen, sich zu unterschätzen. Und schließlich dann noch das Phänomen, das also auch damit zu tun hat, das Impostor-Syndrom als sozusagen vierter Faktor da noch hineinspielt, dass selbst wenn Frauen erfolgreich sind im Beruf, dass sie trotzdem zweifeln, ja, bin ich trotzdem hier richtig und ist es nicht alles Zufall und war man nicht einfach zu freundlich zu mir, anstatt dass man sagt, ja, ich kann's, ich bin begabt für das. Ne?
Also es geht sehr stark um das Thema Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit, ja, etc. Bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast ein 14-jähriges Mädchen gegenüber von dir, nicht uninteressiert am technischen Bereich. Was wäre dein Rat an sie?
Ja, sich zunächst einmal, also nicht zu sehr an Ratschlägen, die vielleicht aus der Umgebung kommen, zu orientieren, sondern einfach zu schauen, sozusagen stur zu bleiben und in diese Bereiche hineinzuschauen und sagen, ich will mir das jetzt anschauen. Ich gehe in einen Betrieb, ich mache eine Schnupperlehre oder ich gehe auf die Uni und schaue mir diese Fächer an und sich da eher dann gegen die breite Meinung, die immer noch vorherrscht, gegen die Stereotype sozusagen durchzusetzen. Und eher denen zu glauben, die sagen, gerade als Mädchen oder als Frau hast du heute besondere Chancen, weil der MINT-Bereich, und das sehen wir überall, dass KI, neue Medien und all diese Dinge, Technik wird immer wichtiger und Naturwissenschaften, sodass man sagen kann, es braucht die Mädchen, es braucht die Frauen, weil sonst, das ist ja, wir sind hier im Haus der Industrie, weil sonst die Wirtschaft auch nicht entsprechend sich positiv entwickeln kann in einer Volkswirtschaft, wenn die Frauen nicht rekrutiert werden können, auch quasi verstärkt für diesen Bereich.
Das ist ja auch das Interessante, dass sehr oft eben KI ohne Frauen entwickelt wird, ja, und somit natürlich auch diese Schere, dieser Gender Gap gerade in diesem Bereich leider auch immer größer wird und wir da, glaube ich, wirklich auch ansetzen müssen. Wenn jetzt jemand dein Buch liest, welche eine Erkenntnis soll er oder sie deiner Meinung nach mitnehmen?
Ja, sich nicht unbedingt eben an der Meinung anderer zu sehr orientieren, beziehungsweise genau zu überlegen, auch vielleicht zu analysieren, welche Motive dahinter stehen können, was einem andere raten, vor allem aber sich wirklich eher auf seine Stärken konzentrieren, weil sich auf seine Stärken konzentrieren macht einem einfach das Leben leichter, weil ich muss einfach weniger lernen und kann dabei mehr erreichen, wenn ich mich auf meine Begabung fokussiere.
Sich auf seine oder ihre Stärken konzentrieren und diese kennen.
Ja, und diese kennen natürlich. Genau. Ja.
Bevor wir dann zum Schluss kommen, noch eine individuelle Frage. Wenn du jetzt auf deine wissenschaftliche Karriere zurückblickst, gibt es da einen Moment oder ein Projekt, auf das du besonders stolz bist oder wo du gemerkt hast, eben das kann ich wirklich besonders gut, darauf baue ich auf?
Also weniger ein Projekt, sondern das, worauf ich am meisten stolz bin, eigentlich retrospektiv, ist, dass es mir gelungen ist, ich sage jetzt salopp, dass ich viele wissenschaftliche Kinder sozusagen habe, dass ich doch ziemlich viele junge Leute in meinem Fach begeistern konnte für die Wissenschaft. Es sind gar nicht wenige, selber haben gute Karrieren gemacht in der Wissenschaft, es sind ProfessorInnen geworden oder auf dem Weg dorthin. Und ja, meine wissenschaftlichen Kinder sind neben meinen eigenen Kindern die, auf die ich besonders stolz bin.
Eine Frage habe ich noch. Was ist die Forschungsfrage, die dich jetzt beschäftigt?
Also jetzt beschäftigen mich derzeit vor allem zwei Themen, die zum Teil ein bisschen zusammenhängen. Also ich bin ein bisschen in den letzten Jahren in die Philosophie hineingegangen und war sehr fasziniert von diesen Strömungen Transhumanismus und Posthumanismus. Und da das Thema sozusagen Enhancement, wie funktioniert das? Also können wir uns ausgehend von unserer Begabung noch verbessern sozusagen, können wir als Erwachsene noch intelligenter werden? Das ist eine ganz spannende Frage, kognitives Enhancement einerseits. Und andererseits, das wäre sozusagen die transhumanistische Vision, wobei man auch dazu sagen muss, derzeit schaut das nicht so aus, als ob man da irgendwo den Stein der Weisen gefunden hätte. Das andere ist, wenn man so will, eher die posthumanistische Vision und die Frage, wie geht das mit der KI weiter? Und ich habe jetzt gerade auch ein Interview, ist gerade von mir erschienen, wo ich sage, es ist eine dramatische Entwicklung und wir sind inzwischen nicht mehr die intelligenteste Entität auf dem Planeten, weil in den letzten 10 Jahren, es gibt so IQ-Schätzungen von KIs und in den letzten 10 Jahren hat sich das von einem IQ von 30 auf ein IQ von 150 entwickelt. Also aktuelle IQs haben zumindest in Teilbereichen im Sprachlichen, ChatGPT, IQs von 150. Das ist dramatisch, was da passiert. Und die Frage ist, wie es weitergeht. Und ich glaube auch, wir müssen uns ein bisschen Sorgen machen, dass KIs nicht möglicherweise in einigen Jahren oder in 10 Jahren vielleicht ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Also wie wir KIs sozusagen impfen, dass sie uns nicht gefährlich werden können. Stichwort ethische Grundsätze, Moralität und solche Dinge müssen ganz stark da hineingebracht
werden. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, und freue mich auch schon darauf, eigenes Thema, eigener Podcast. Bevor wir uns jetzt verabschieden, eine Bitte, 2 Fragen ziehen, sie kurz laut vorlesen und sie kurz bitte beantworten.
Hast du einen Gegenstand in der Arbeit, auf den du nicht verzichten kannst? Ja, das ist bei Wissenschaftlern halt der Computer, ne? Also auf den kann man heute nicht mehr verzichten. Das ist relativ einfach, würde ich sagen. 2. Frage. Was ist dein Tipp für Berufseinsteigerinnen? Klein i, also da ist explizit gemeint Mädchen und Frauen, würde ich sagen, ja, sich nicht einschüchtern lassen von Männern, die glauben, es besser zu wissen.
Genau. Dann noch unser Motto bei Mentality ist, du kannst mehr als deine Rolle. Was ist dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist, Zitat André Heller, die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Das finde ich sehr schön und es passt, finde ich, für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich sehr gut, weil Wissenschaft ist Abenteuer im Kopf.
Sehr schön. Und dann bitte noch eine Empfehlung für ein Buch und eine Empfehlung für einen Podcast.
Ja, beim Buch, du hast es ja vorher schon mir angekündigt und ich überlege die ganze Zeit zwischen 2 Büchern.
Gib uns beide.
2, ich kann auch beide nennen, gut. Zum einen bin ich seit einigen Jahren ein großer Fan von Javier Marias, den man vor allem kennt von seinem Roman Mein Herz so weiß. Da würde ich aber dieses Buch, das finde ich einfach, der ist ein großer Psychologe und das Buch Thomas Nevinson, das ist einfach für mich vielleicht der Page-Turner schlechthin. Und das zweite, das ist dann eher sozusagen für WissenschaftlerInnen, der Page-Turner von Pascal Mercier, Perlmanns Schweigen. Das ist auch ein Wissenschaftskrimi, wenn man so will. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Im Bereich Podcasts ist es so, dass ich zum einen ein großer Fan von Ö1-Sendungen bin, speziell Kontext höre ich mir jede Woche an, weil da kriegt man in komprimierter Form immer 4 Sachbücher kurz erklärt und dargeboten und da lernt man unheimlich viel und einzelne bestelle ich dann auch immer, aber selbst bei den anderen kriegt man quasi eine Abstract-Form von einem Buch. Und der zweite Podcast, den ich immer wieder gerne anhöre, wo ich auch die Ehre hatte, sein zu dürfen, war beim Andreas Sator, Erklär mir die Welt. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Serie an Podcasts.
Danke sehr, danke.
Danke für die Einladung.
Danke überhaupt, dass du gekommen bist. War wirklich interessant, in dieses Thema, natürlich einerseits Begabungsforschung, aber schon auch dieses Thema, was heißt das für meinen Beruf und somit auch für einen Großteil meiner Lebenszeit natürlich auch, wohin soll ich mich wenden, wenn man es so nennen will, in welche Richtung. Danke dir sehr dafür. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich glaube und ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen wie mir. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr uns Feedback gibt und wenn ihr uns natürlich auch gerne weiterempfehlt. Danke.
Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Sounddesign Veli Chattakash.